Ja, warum musste Jesus sterben? Das Kreuz mit dem Kreuz. Ich denke, es gibt ja im Leben viele Warum-Fragen. Wir stellen uns alle öfters mal die Frage, warum passiert dieses oder jenes im Leben? Warum jetzt diese Ausschreitungen da zum Beispiel in Hamburg? Oder noch schlimmere Dinge, warum gibt es Kriege? In den 70er Jahren gab es einmal ein Plakat, das ist ein bisschen angelehnt dran. Da ist ein sterbender Soldat zu sehen. Die Älteren von uns kennen das vielleicht noch. Und why, auf Englisch, warum, stand da drüber. Also warum muss es sein, dass sich Menschen bekriegen, Völker bekriegen und Menschen sterben? Wir hören grausame Dinge in den Medien über das, was Kindern angetan wird. Wir hören von Folter, wir hören von Verfolgung und stellen uns die Frage, warum? Ja, und auch im persönlichen Leben, denke ich, stellen wir uns oft die Frage, warum? Warum diese Krankheit, warum jener Schicksalsschlag in meinem Leben? Warum geschieht dieses, warum geschieht jenes? Und oft richtet sich diese Frage auch an Gott. Gott, warum lässt du das zu? Ja, und auch das hat Gott zugelassen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und wir wollen heute eben zusammen darüber nachdenken, warum ist das passiert? Warum musste Jesus sterben? Vielleicht ist es sogar die allerwichtigste Warum-Frage überhaupt. Also ich hoffe, das kommt irgendwie rüber im Laufe des Vormittags. Wenn wir die Antwort auf diese Frage kennen, dann werden wir wissen, dass das eigentlich die wichtigste Warum-Frage ist. Ich habe mir als Kind oft die Frage gestellt, warum Jesus gekreuzigt worden ist, wo er doch nur Gutes getan hat. Meine Mutter hat viele Reisen mit uns Kindern unternommen und meine Mutter war sehr Kultur oder ist sehr kulturinteressiert und ist in jede sichtbare Kirche mit uns reingerannt. Und ich war da wenig begeistert von, aber trotzdem, es hat mich irgendwie angesprochen, was ich da in den Kirchen gesehen habe. Habe da öfters auch gefragt, meine Mutter und Jesus da an dem Kreuz und überhaupt dann immer diese verschiedenen Stationen. Und so viel habe ich verstanden, dass Jesus ein Mensch war, der nur Gutes getan hat, der den Menschen geholfen hat, der Menschen geheilt hat, nur eigentlich die Liebe Gottes gepredigt hat. Ja, und wieso muss dann so jemand am Kreuz sterben? Wieso wird dann so jemand so grausam hingerichtet? Manche Leute sagen, ja, die Juden sind schuld, also das Volk, in dem Jesus groß geworden ist, er selber war auch Jude. Sie wollten ihn nicht akzeptieren als König. Und deswegen haben sie ihn ermordet. Andere sagen, das stimmt nicht, das ist ja antisemitisch. Wenn man da einfach sagt, die Juden sind schuld, das ist genau der Grund, warum die Juden auch über die Jahrhunderte so verfolgt worden sind und ihnen so Grausames auch angetan ist, kann man doch nicht sagen, stimmt doch auch nicht. Die Römer haben ihn umgebracht. Die Römer haben ihn doch gekreuzigt. Weil er irgendwie ein Unruhestifter war, ein Rebell, ein Staatsfeind. Ja, andere sagen dann wieder, nein, das stimmt alles nicht. Jesus hat sich freiwillig hingegeben. Er ist für uns als Menschen gestorben. Er hat mit seinem Leiden Teil an unseren Leiden genommen. Und andere fragen dann wieder, ja, was hat es mit mir zu tun? Also für mich hätte Jesus nicht sterben brauchen. Habt ihr vielleicht schon mal gehört oder hast du vielleicht selber schon gedacht oder denkst so? Was hat das mit mir zu tun? Vor 2000 Jahren, die Römer haben Hunderte, tausende Menschen auf diese Art und Weise hingerichtet. Jesus war halt einer von ihnen. Ich könnte heute genauso gut oder schlecht leben, wenn Jesus nicht am Kreuz gestorben wäre. Ja, und dann gibt es da noch die Christen, die sagen, Jesus hätte sich am Kreuz für unsere Schuld und unsere Sünden geopfert. Und das ist etwas, das passt ja gar nicht mehr in unsere Zeit. Und viele Theologen, auch aus den großen Kirchen, haben sich von diesem Gedanken schon verabschiedet und sagen, nein, dieser Sühnegedanke, das ist irgendwie was Altes. Das passt eigentlich mit unserem Bild von einem Gott der Liebe nicht zusammen. Ein Gott der Liebe würde doch niemals so etwas verlangen, dass sein Sohn am Kreuz stirbt. Ja, und deswegen auch die Überschrift für heute, das Kreuz mit dem Kreuz. Auch 2000 Jahre etwa nach der Kreuzigung sind sich die Menschen noch nicht oder nicht mehr einig, was es mit dem Tod von Jesus eigentlich genau auf sich hat. Ja, und kann es überhaupt nach so langer Zeit noch eine Antwort geben auf diese Frage? Oder müssen wir uns vielleicht damit abfinden, dass der Tod von Jesus etwas Unerklärliches bleibt? Hallo. Ja, wir wollen uns jetzt so die nächste halbe Stunde etwa gemeinsam auf die Suche machen nach einer Antwort auf diese Frage, warum musste Jesus sterben? Wir werden unsere Antwort in diesem Buch suchen. Das ist die Bibel. Und ich starte mit euch, oder möchte mit euch starten, da, wo alles geschehen ist. Nämlich dort, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Das ist ein Gemälde von vielen, vielen, vielen Tausenden wahrscheinlich auch, die im Laufe der Jahrhunderte dazu gemalt worden sind. In jeder Kirche findet man ähnliche Bilder. Das hier stammt jetzt irgendwie aus dem 15. Jahrhundert. Aber mir geht es jetzt nicht um den künstlerischen Wert dieses Bildes, sondern einfach ja, um das, was da passiert ist. Ich meine, es ist ja irgendwie, wer in unserem Land aufwächst, ein vertrautes Bild. Jesus hier in der Mitte am Kreuz. Entschuldigung, ich habe nichts anderes, womit ich jetzt das zeigen kann. Also Jesus in der Mitte am Kreuz. Links und rechts von ihm noch zwei, die gekreuzigt werden. Das sagt die Bibel, dass es da zwei Verbrecher gab, die auch gleichzeitig hingerichtet wurden. Sieht man schon, also es war mehr oder weniger bei den Römern etwas Alltägliches, zu dieser Zeit Menschen auf diese absolut grausame Art und Weise hinzumorden. Es kommt auf den Bildern oft gar nicht so richtig zum Ausdruck, wie grausam das eigentlich gewesen ist, so eine Kreuzigung. Ja, was sehen wir noch? Wir sehen da römische Soldaten. Aha, die Römer. Wir sehen hier einen jungen Mann. Das ist der Jünger Johannes. Einer von den 12 Aposteln, wo die Bibel sagt, dass er am Kreuz stand. Von den anderen Jüngern lesen wir nichts. Die waren nicht so nah mit dabei. Hier sehen wir eine Gruppe von trauernden Frauen. Wahrscheinlich ist das hier vorne Maria, die Mutter von Jesus. Maria Magdalena ist in dieser Gruppe dabei. Ja, was sehen wir noch? Hier unten eine Gruppe von Soldaten, die um das Gewand von Jesus lost. Also es war etwas Kostbares, dieses Gewand. Und sie haben da irgendwie gespielt oder gelost. Wer das bekommt, auch das berichtet die Bibel. Naja, und das da im Hintergrund, das ist die Stadt Jerusalem und diese Hinrichtungsstätte war etwas außerhalb der Stadt. Und die Leute sind da vorbeigekommen und haben sich das angeschaut. Naja, und die Frage drängt sich auf, ja, warum? Was ist da passiert? Warum musste Jesus sterben? Was hat er verbrochen? Was war sein Vergehen, dass man ihn da so behandelt hat, dass er hingerichtet worden ist? Auch bekannt ganz oben auf dem Kreuz, diese vier Buchstaben, I-N-R-I, INRI, wird auch oft bei Kreuzworträtseln gefragt, Kreuzesinschrift, INRI. Das sollte eigentlich einen Hinweis geben drauf, warum Jesus gekreuzigt worden ist. Das war praktisch von den Römern so die Anklageschrift. Also man hat den Rechtsgrund angegeben, warum Jesus hingerichtet worden ist. Ja, mit den vier Buchstaben kann man jetzt nicht viel anfangen. Es ist auch eigentlich nur eine Abkürzung für etwas Längeres. Also so hat das vielleicht schon eher ausgeschaut. Es wird im Johannesevangelium berichtet, was Pilatus, also der römische Oberherr damals in Jerusalem, was er da jetzt draufgeschrieben hat. Und da hat er draufgeschrieben in drei verschiedenen Sprachen, Hebräisch, Griechisch und Lateinisch, auf Deutsch Jesus von Nazareth oder Jesus der Nazarener, der König der Juden. Naja, das ist jetzt schon eine Erklärung. Da steht drüber der König der Juden, aber warum wird der gekreuzigt? Was soll denn das jetzt bedeuten? Wird man eigentlich auch nicht viel schlauer draus? Ja, und um diese Schrift gibt es einen interessanten Bericht noch im Johannesevangelium. Die hohen Priester, das waren so die religiösen Führer, kann man sagen, im Volk Israel. Die hohen Priester der Juden sagten zu Pilatus, schreib nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt hat, ich bin der König der Juden. Ist ja ein Riesenunterschied. Ob er der König der Juden ist oder ob er es nur gesagt hat von sich, dass er der König der Juden ist. Und die waren da schon sehr genau und die wollten, dass der Pilatus es richtig draufschreibt. Er hat es gesagt und es ist in unseren Augen Gotteslästerung. Dann Pilatus antwortet, was ich geschrieben habe, habe ich geschrieben. Ein mehr oder weniger bekanntes Zitat auch von ihm. Der Pilatus wollte sich da vielleicht ein bisschen ein ruhiges Gewissen machen, weil letztendlich war er derjenige, der Jesus verurteilt hat. Er hat das Urteil gesprochen und er wusste, dass er nicht recht gesprochen hatte, sondern aus Furcht gehandelt hatte. Aus Furcht, dass man ihn beim römischen Kaiser in Misskredit bringen konnte. Das haben nämlich die Leute zu Pilatus gesagt, wenn du ihn nicht hinrichtest, dann stehst du nicht mehr auf der Seite des Kaisers. Er hat behauptet, er ist der Christus, er ist der Messias, er ist ein König. Das ist gegen den Kaiser. Und da hat es der Pilatus mit der Angst zu tun bekommen. Und hier versucht er so quasi durch die Hintertür das ein bisschen wieder gut zu machen und schreibt auf dieses Schild eben nur drauf, Jesus, der König der Juden. Er war irgendwie schon auch beeindruckt von dieser Person, Jesus. Er hat sich ja mit ihm unterhalten, aber er war zu schwach. Er hat ihn verurteilt. Ja, okay, was wissen wir jetzt? Also Jesus hat scheinbar von sich behauptet, er ist der König der Juden. Was hat es damit auf sich? Schon lange Zeit vorher im Alten Testament war dem Volk Israel das verheißen, dass einmal ein besonderer König kommen wird, eben der Messias. Auf Griechisch Christus. Auf Deutsch der Gesalbte, König. Und in dieser Erwartung haben die Menschen damals gelebt. Und in dieser Hoffnung, dass dieser Messias eines Tages kommt. Und die Juden hoffen heute noch, dass dieser Messias irgendwann kommt. Und Jesus hat von sich gesagt, er ist es. Also es geht da schon um etwas sehr, sehr Wichtiges. Das ist jetzt auch ein interessantes Bild. Es versucht, die Szene einzufangen aus dem Blick von Jesus am Kreuz. Also Jesus hängt am Kreuz und er schaut jetzt nach unten und sieht da eben auch Maria, die anderen Frauen, die Soldaten, Haufen Leute, die da zuschauen. Hier, das ist so die religiöse Ecke wahrscheinlich, die hohen Priester und Ältesten und Schriftgelehrten, die das unbedingt wollten, dass Jesus stirbt. Ja, sie sie spotten über Jesus. Also, du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst und steig herab vom Kreuz, rufen die Menschen. Du willst den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Also irgend sowas hat Jesus mal gesagt. Im Johannesevangelium wird erklärt, dass Jesus nicht den Tempel meinte, der damals in Jerusalem stand, sondern dass er von sich selber gesprochen hat. Er hat sich selber als Tempel bezeichnet und von seiner Auferstehung gesprochen. Es wird ihm jetzt hier so vorgehalten, wenn du Gottes Sohn bist, hilf dir selbst, steig herab vom Kreuz. Gottes Sohn. Anderen hat er geholfen, sich selbst kann er nicht helfen. Er ist doch der König von Israel, er soll vom Kreuz herabsteigen. Dann werden wir an ihn glauben. Das kommt von den religiösen Leuten. Und das nächste auch. Er hat auf Gott vertraut, der soll ihn jetzt retten, wenn er an ihn gefallen hat. Er hat doch gesagt, ich bin Gottes Sohn. Also ist schon Wahnsinn, ja. Jesus hängt am Kreuz und kriegt noch die volle Ladung sozusagen hingeknallt von den Leuten und wird provoziert, wenn du Gottes Sohn bist, so steig doch herab. Also, wir sehen einen unglaublichen Hass, der hier Jesus entgegenschlägt. Und er richtet sich gegen das, dass Jesus von sich selber gesagt hat, dass er Sohn Gottes ist und der verheißene Messias ist. Und das wollten die Juden oder zumindest die religiöse Führerschaft, das wollten sie nicht glauben und haben ihn bezichtigt, das wäre doch Gotteslästerung. Was Jesus in seinem Leben tat und sagte, das entsprach nicht ihren Erwartungen an den verheißenen Messias. Sie haben erwartet, wenn der Messias kommt, dann würde er aus Israel wieder eine starke Nation machen. Das hieß damals, dann würden die Römer aus dem Land verschwinden. Jesus würde wieder als Nation aufblühen und ein großes Land werden, ein großes Reich werden, mit viel Macht und einem großen König, eben dem Messias, an der Spitze. So waren ihre Vorstellungen. Und da passte Jesus überhaupt nicht rein. Jesus hielt sich auch nicht an die jüdischen Überlieferungen, an das, was im Lauf der Zeit zu Gottes Wort hinzugefügt wurde. Diese menschlichen Traditionen, an die hat sich Jesus nicht gehalten. Er ging in seinem Leben auch auf Konfrontation mit den Führern des Volkes. Er hat gesagt, sie sind selbstgerecht, sie sind Heuchler. Und er hat auch den Neid auf sich gezogen, weil ihm viele Menschen nachgegangen sind. Viele Menschen waren begeistert von Jesus. Viel Volk ist ihm nachgefolgt. Und darauf waren diese Leiter des Volkes eifersüchtig und neidisch. Und das alles hat zu diesem geballten Hass geführt. Ja. Eine Bibelstelle aus der Apostelgeschichte, das ist jetzt schon in der Zeit danach, als Jesus schon auferstanden ist und auch schon in den Himmel aufgefahren ist. Hier spricht Petrus in einer Ansprache oder in einer Predigt zu den Israeliten damals in Jerusalem und er sagt, hört diese Worte, Jesus, den Nazaräer, den Gott vor euch beglaubigt hat durch machtvolle Taten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst, ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Und nochmal ganz ähnlich, nochmal der Petrus in einer anderen Predigt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr verraten und vor Pilatus verleugnet habt, obwohl dieser entschieden hatte, ihn freizulassen. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und die Freilassung eines Mörders gefordert. Den Urheber des Lebens habt ihr getötet. Wenn man von diesen zwei Stellen einmal ausgeht, liegt die Schuld zunächst einmal, wie es scheint, bei den Juden im Volk Israel selbst. Sie haben ihren eigenen König ermordet. Sie haben das nicht selbst getan. Sie haben dazu den Pilatus benutzt und die Römer, die Hand der Gesetzlosen, weil sie selber das Todesurteil gar nicht vollstrecken durften. Aber an sie richtet sich jetzt hier eigentlich diese Anklage. Das ist nicht antisemitisch und das rechtfertigt nichts von dem, was den Juden über die Jahrhunderte hinweg angetan worden ist. Es geht einfach nochmal darum, was ist damals passiert. Ja, an der Stelle davor haben wir jetzt aber auch etwas gelesen, das ist ja ganz interessant, von Gottes beschlossenem Willen und von seinem Vorauswissen. Das zeigt uns, dass es um mehr geht. Es geht nicht nur darum, die Juden, die Römer, irgendwie ist das jetzt passiert, ein Unglück, ein ungerechtes Urteil ist gesprochen worden, sondern plötzlich lesen wir etwas von Gottes Willen und seinem Vorauswissen. Das verweist auf einen Plan, der hinter dem Ganzen steht. Als Jesus am Kreuz starb, erfüllte sich in einem gewissen Sinn Gottes Wille. Wie kann das sein? Ja, wir hören jetzt noch einmal ein bisschen hin, was am Kreuz geredet worden ist. Da hat nämlich auch Jesus selber gesprochen. Jesus hing am Kreuz und in seinem Todeskampf hat er noch sogenannte sieben letzte Worte gesprochen. Wenn man das zusammennimmt aus den verschiedenen Evangelien, kommt man auf genau sieben letzte Worte, die der Herr Jesus gesprochen hat. Die möchte ich mit euch jetzt nicht alle durchgehen, sondern nur ein paar davon anschauen. Das ist ganz interessant. Das Erste, was Jesus spricht, was uns überliefert ist, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Haben wir noch den Spott im Ohr von vorhin? Und Jesus betet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus spricht Gott als seinen Vater an. Das heißt, auch am Kreuz zweifelt Jesus nicht daran, dass Gott sein Vater ist. Und er bittet für seinen Mörder um Vergebung. Das ist das Vierte, was Jesus sagt. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Warum? Jesus selber stellt die Frage, warum? Das ist ja erstaunlich. Wir wollen doch jetzt eine Antwort haben. Jetzt stellt Jesus selber die Frage am Kreuz, warum hast du mich verlassen? Und die Beziehung zu Gott ist irgendwie scheinbar zerbrochen. Vorher hat er noch gebetet, Vater, und jetzt heißt es nur noch, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ist jetzt Gott nicht mehr der Vater? Und ist Gott jetzt nicht mehr bei Jesus? Ja, und das Letzte, was Jesus am Kreuz sagt, wie er stirbt, praktisch im Moment seines Todes, sagt er das noch, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Ja, jetzt wieder ist Gott der Vater. Jetzt wieder, in deine Hände lege ich meinen Geist, ein ganz vertrauensvolles Hinwenden zu Gott als seinem Vater. Also wir sehen, da ist irgendwas passiert während diesen insgesamt 6 Stunden, wie Jesus am Kreuz hing. Gott war sein Vater, dann hatte er ihn verlassen, jedenfalls hat Jesus das so empfunden, hat es ausgerufen und am Schluss wieder das volle Vertrauen in den Vater, in dessen Hände er jetzt sozusagen seinen Geist gibt. Und dann stirbt er. Wir haben dann noch ein interessantes Zeugnis, auch in der Bibel. Wahrhaftig, dieser Mensch war Gottes Sohn. Also das ist der Hauptmann, soll ihn darstellen zumindest, der die ganze Kreuzigung geleitet hat und sicherlich die ganze Zeit auch da war. Und er hat das alles mitgekriegt, was da passiert ist. Was die Leute gesagt haben, was die religiösen Führer gesagt haben, wie Jesus reagiert hat. Da gibt es ja noch diese Sache mit diesen 2 Verbrechern, dass Jesus noch mit dem einen spricht und ihn verheißt, du wirst mit mir heute im Paradies sein und all diese Dinge. Und er kommt zu der Erkenntnis, dass dieser Mensch, der jetzt da gekreuzigt worden ist, tatsächlich Gottes Sohn war. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was in dem seinem Herzen in dem Moment los gewesen sein muss, wenn er sieht, der, den ich jetzt da letztendlich hingerichtet habe, der war Gottes Sohn. Ja, was ist da passiert am Kreuz? Es gab einen Moment, eine Zeit, wo Jesus von Gott verlassen war. Die Bibel sagt auch, es war 3 Stunden totale Finsternis. Finsternis ist immer ein Bild für Gottes Ferne in der Bibel. Und am Ende dieser Finsternis, dieser 3 Stunden, ruft Jesus das aus. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Aber kurze Zeit später spricht Jesus noch etwas am Kreuz aus, was ich vorhin ausgelassen habe. Er sagt, es ist vollbracht. Es ist vollbracht, auf Englisch, it is finished, es ist zu Ende. Aber die Bedeutung ist hier nicht einfach nur, dass Jesus jetzt was überstanden hat. Puh, geschafft. Jetzt sterbe ich aus. Sondern die Bedeutung ist hier, dass Jesus etwas zu Ende gebracht hat, aktiv. Es gibt etwas ganz Interessantes, dieses Wort, also was auf Deutsch übersetzt wird, es ist vollbracht, ist im Griechischen, in der Sprache des Neuen Testaments, eigentlich ein einziges Wort, Tetelestai, weiß nicht, ob man es so richtig ausspricht, aber Tetelestai, und bedeutet so viel wie bezahlt. Das ist ein Wort, der wurde auch in der Finanzwelt gebraucht. War ein gebräuchlicher Begriff für die Vollendung einer Zahlung, wenn die Schuld völlig abgetragen war. Das bedeutet, die Schuld ist beglichen. Also man hat wohl wirklich antike Quittungen gefunden auf Tontafeln, auf denen dieses Wort stand. Und das bedeutete, bezahlt, die Schuld ist beglichen. Jesus hat am Kreuz etwas bezahlt. Die Schuld ist beglichen. Aber welche Schuld? Hat er seine eigene Schuld am Kreuz bezahlt? Nein, sicher nicht. Selbst Pilatus hat das anerkannt, dass Jesus unschuldig ist. Ich finde keine Schuld an ihm. Er hat ihn ja verhört und hat gehört, was die Juden gesagt haben. Pilatus hat gesagt, ich finde keine Schuld an ihm. Und kein Mensch konnte Jesus je irgendetwas nachweisen, wo er wirklich schuldig geworden wäre. Also für seine eigene Schuld ist Jesus nicht gestorben. Aber was hat er dann bezahlt? Und wessen Schuld ist am Kreuz durch Jesu Tod beglichen worden? Ja, wir schauen uns dadurch, ja genau, bevor ich weitergehe, also da ist ja so eine Art Schuldbrief eben, ist jetzt leider auf Englisch, habe nichts anderes gefunden, charged with, bedeutet so viel wie angeklagt wegen, Gottfried ist, angeklagt wegen Crimes against the King, Verbrechen gegen den König, Verbrechen gegen den König. Der King, der König, das ist Jesus, das ist Gott. Und das ist unser Schuldschein, den jeder von uns hat. Crimes against the King, Verbrechen gegen den König. Das, was die Bibel auch Sünde nennt, ist im Prinzip nichts anderes als ein Verbrechen gegen den König. Jede Sünde, alles, was die Schrift Sünde nennt, ist deswegen Sünde, weil es nicht Gottes Willen entspricht und weil es sich gegen den König und seine guten Absichten mit uns richtet. Und von diesem, genau von diesem Schuldschein spricht jetzt hier eine Bibelstelle aus dem Kolosserbrief. Das ist ein Brief, den der Apostel Paulus geschrieben hat an eine Gemeinde in Kolosse oder an die Kolosser eben. Deswegen heißt das Kolosserbrief. Und da spricht er über das Kreuz und er sagt, ihr wart tot infolge eurer Sünden und euer Leib war unbeschnitten. Es waren nicht Juden. Beschneidung war ein Kennzeichen der Juden. Hier spricht Paulus zu Leuten, die keine Juden waren. Das nur nebenbei. Gott aber hat euch mit Christus zusammen lebendig gemacht und uns alle Sünden vergeben. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen. Und seine Forderungen, die uns anklagten, aufgehoben. Er hat ihn dadurch getilgt, dass er ihn an das Kreuz geheftet hat. Die Fürsten und Gewalten hat er entwaffnet und öffentlich zur Schau gestellt. Durch Christus hat er über sie triumphiert. Da ist noch die Rede von den bösen Mächten, aber das lassen wir mal außen vor. Entscheidend ist das, was hier in der Mitte steht. Er hat den Schuldschein, der gegen uns sprach, durchgestrichen, und seine Forderung, die uns anklagten, aufgehoben. Es ist genau dieses Tetelestai. Die Schuld ist bezahlt. Es gibt einen Schuldschein. Viele Leute sagen, ich habe ja gar keine Schuld. Ich bin ja kein Sünder. Was habe ich schon Böses getan? Die Bibel sagt doch, jeder Mensch ist ein Sünder und auch du hast Böses getan. Eine einzige Sünde reicht aus, um vor Gott nicht bestehen zu können. Und es gibt diesen Schuldschein. Jeder von uns hat diesen Schuldschein, beziehungsweise Gott hat diesen Schuldschein gegen uns und kann uns diesen Schuldschein vor die Nase halten. Und die einzige Möglichkeit, diesen Schuldschein loszuwerden, ist das Kreuz, wo Jesus diese Schuld bezahlt hat. Wir stehen vor der Wahl. Entweder nehme ich das an, was Jesus getan hat, oder ich sage, danke, nein, ich bezahle meine Schuld selbst. Noch eine zweite Stelle, sind dann auch bald am Ende. Er hat keine Sünde begangen und in seinem Mund war kein trügerisches Wort. Die Rede ist von Jesus Christus. Er wurde geschmäht, schmähte aber nicht. Er litt, drohte aber nicht, sondern überließ seine Sache dem gerechten Richter. Rede ist jetzt vom Kreuz. Er hat unsere Sünden mit seinem Leib auf das Holz des Kreuzes getragen, damit wir tot seien für die Sünden und für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Denn ihr hattet euch verirrt wie Schafe, jetzt aber seid ihr heimgekehrt zum Hirten und Aufseher eurer Seelen, schreibt der Petrus in einem seiner Briefe. Jesus hat nicht seine eigenen Sünden am Kreuz getragen, weil er keine begangen hat. Selbst am Kreuz blieb er noch ohne Sünde. Die Leute haben sich lustig gemacht über ihn. Er hat nicht zurückgeschmäht. Er hat gelitten, aber er drohte nicht. Der Plan war, dass er unsere Sünden mit seinem Leib auf dem Holz getragen hat. Unsere Sünden sind auf ihn gelegt worden. Das waren die Stunden der Finsternis. Das war die Zeit, als Jesus ausgerufen hat, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil da das Gericht Gottes über alle unsere Sünden auf Jesus gekommen ist. Das ist das, was am Kreuz passiert ist. Also das ist die Bibel. Schon lange her, da hat mir das jemand anders mal vorgemacht und hat gesagt, es ist ganz einfach, schau her, das bist du und das ist deine Schuld, die drückt dich runter und die musst du loswerden. Und schau, da gibt es jemanden anderen für dich, der übernimmt das und dann bist du frei. Ganz einfach eigentlich. Das bist du, das ist Jesus. Jesus am Kreuz, er nimmt deine Schuld auf sich, damit du frei ausgehst. Und das ist der wahre Grund, warum Jesus am Kreuz gestorben ist. Dass die Juden ihn gehasst haben und ihn deswegen hingerichtet haben, das stimmt auch. Dass die Römer ihn gekreuzigt haben, stimmt auch. Und dass Jesus mit seinem Sterben auch Teil an unseren Leiden genommen hat, stimmt auch. Aber das Wichtigste, was am Kreuz passiert ist, und das Eigentliche ist, dass sich der Plan Gottes erfüllt hat, dass er einen Weg gefunden hat, den Mensch von seinen Sünden zu befreien, indem ein anderer, nämlich Jesus, stellvertretend für uns dort die Schuld bezahlt hat. Ja, ich schließe mit einem Vers nochmal aus dem Johannesevangelium. Wir blicken nochmal sozusagen auf Jesus am Kreuz und Johannes 3, Vers 16, vielleicht das Herzstück überhaupt dieser Vers im Neuen Testament. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gottes Liebe ist es, dass Jesus für uns gestorben ist. Gott hat seinen Sohn hingegeben und Jesus hat auch Ja gesagt. Jesus sagt, er lässt sein Leben für uns. Gott, der Vater und Gott, der Sohn, schlagen mit demselben Herzen sozusagen. Ja? Es war die Liebe Gott des Vaters und es war die Liebe Gott des Sohnes, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und dort für uns gestorben ist. Und deswegen ist es die wichtigste Warum-Frage, weil die Antwort ist, dass Jesus es für uns getan hat, und zwar für jeden Einzelnen, für dich und für mich. Und weil das der Weg ist, wie wir, jeder Einzelne von uns, Frieden mit Gott finden kann, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Ja, damit schließe ich, möchte euch einladen, auch gleich noch hier zu bleiben. Wir können gerne über die Sachen auch noch weiter reden. Und ja, einfach, denke ich, jetzt auch noch kurz miteinander beten. Okay, stehen wir noch auf zum Gebet und Herr Jesus, ich möchte danken jetzt für deinen Tod am Kreuz. Wir haben jetzt darüber nachgedacht, was das heißt, was das bedeutet. Ja, wir können nur staunen, Herr Jesus, über deine Liebe, die du hast zu uns Menschen, dass du das auf dich genommen hast, dieses grausame Sterben und dass du da für uns bezahlt hast, Herr. Herr, hilf uns, das zu verstehen, hilf uns, das zu begreifen, hilf uns, das anzunehmen, Herr Jesus. Hilf uns, wirklich, diese Liebe zu begreifen von dir, Herr Jesus, und zu sagen dazu, dass du es für uns getan hast. Herr, wir wollen dich loben und preisen. Ich möchte dir danken, dass wir diese Zeit auch jetzt hatten und noch immer haben miteinander. Ich möchte dich um deinen Segen bitten, noch für das Miteinander essen und für das Zusammensein, bitte ich, dass du bei uns bist. Herr, und dass diese Dinge uns wirklich ins Herz dringen, dass wir das verstehen, Herr Jesus, und wirklich erfassen, was du für uns getan hast. Amen.
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 Amen. Ja, Boris, vielen Dank. Du hast es vorhin noch gesagt, wir wollten noch ein Lied singen.
Ja, genau, wir singen noch ein Lied. Ich komme zum Kreuz.
77.
Danke.